Ja, es war, ich habe mich gefreut, als wir das Lied, das erste Lied sangen, 140, wo es so schön heißt: O du, den unser größter Regent uns zugesagt, komm zu uns, werter Tröster, und mach uns unverzagt. Gib uns in dieser schlaffen und glaubensarmen Zeit die scharf geschliffenen Waffen der ersten Christenheit. Ich glaube, das brauchen wir mehr denn je. Wir leben in einer Zeit, wo man sich Dinge zueignet, zuspricht. In der Weise, als ob man alles hätte. Als ob wir die reichsten und die vernünftigsten Leute überhaupt sind. Als ob wir alle geistlichen Güter besitzen. Und als ob wir sie uns habhaft machen könnten durch einfache Rüten. Aber Gnade ist nicht mehr Gnade. Und Sünde nicht mehr Sünde. Und Gott nicht mehr Gott. Und daran krankt unsere Gesellschaft, aber vor allem krankt darin das Christentum. Und das brauchen wir, ein Pfingsten, wo Gott diese Dinge zurechtrückt, so wie er es in Israel getan hat. Dass er selbst Umkehr schenkt, dass er diese Erneuerung gibt, sodass in seinem Volk die Erneuerung anfängt. Wir haben alles durch Techniken habhaft, uns deren habhaft gemacht. Wir sagen, sprich ein Gebet und du bist errettet. Und wir sprechen dem, der das Gebet gesprochen hat, alle Segnungen eines erneuerten Menschen zu. Und wissen doch nicht, dass Gott, ob Gott sein Herz erneuert hat oder nicht. Wir knüpfen es an eine einfache Handlung des Menschen, ohne dass wir in der Lage sind, darauf hinzuschauen, ob Gott etwas getan hat im Menschen. Das heißt, wir ersetzen das Werk Gottes durch einen Rütus und sprechen diesem Rütus die gleichen Verheißungen zu, die nur das Werk Gottes haben. Und in der Gemeinde ist es genauso. Wir zitieren Matthäus 18, wo Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Und wir tun so, als wäre es selbstverständlich, dass wir im Namen Jesu versammelt sind. Und dabei lehrt uns die Bibel, dass wir unser eigenes Herz nicht beurteilen können. So dass wir uns fürchten müssen, dass jeder von uns sich fürchten muss, dass es nicht der Name Gottes ist, warum ich im Gottesdienst gehe. Sondern dass es andere Dinge sind, weswegen ich da bin. Und wir sagen, der Herr ist in unserer Mitte. Warum können wir das sagen? Weil wir längst verloren haben, was die wesentlichen Merkmale der Gegenwart Gottes sind. Weil wir das gar nicht mehr wissen. Wir tun so, als hätten wir es. Und wer weiß, vielleicht ist Gott gar nicht mehr da. Das ist unser Christentum heute. Ich möchte zwei Beispiele erwähnen, die es zeigen, wie wichtig das ist von der Bibel her. In Ephesus, in der Gemeinde in Ephesus, als Johannes, der Apostel, im Namen Jesu ihnen den Brief schickt, dann sagt er, lobt er die Gemeinde wegen vieler guter Dinge in der Gemeinde. Und dann sagt er, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und dann sagt er, so bitte ich nun, kehrt um und tut Buße. Und wenn nicht, sagt er, und das ist das Entscheidende, und er sagt, und wenn du nicht umkehrst, so werde ich kommen und den Leuchter umstoßen. Wisst ihr, was das bedeutet? Der Leuchter ist die Gemeinde. Der Leuchter ist die Gemeinde. Meint ihr, das heißt, dass die Gemeinde aufhört zu funktionieren, dass die Leute aufhören zusammenzukommen, dass die Leute aufhören zu beten und religiöse Riten durchzuführen? Muss gar nicht sein. Und doch, das Wesentliche ist, Gott ist nicht mehr da. Es ist in Gottes Augen keine Gemeinde mehr. Was macht denn die Gemeinde aus? Die Gegenwart Gottes macht die Gemeinde aus. dass Gott in der Mitte seines Volkes ist und dass Gott kommt und seinem Volk begegnet. Wir werden es gleich noch sehen. Und Laodicea, auch eine Gemeinde. Er sagt, ich werde dich ausspeien aus meinem Munde, wenn du nicht umkehrst. Wir merken schon, wir leben in einer großen Gefahr. Und gerade bei Laodicea, sagt Gott, du sagst, du bist reich und bist satt und hast alles. Und er sagt, und weißt nicht, dass du arm und blind und bloß bist. Und schaut, das ist unsere Zeit. Unsere Zeit sagt auch, wir haben alles, wir instrumentalisieren alles, wir machen uns alle die ganzen Heilsgüter habhaft. Wir tun so, als könnten wir alles managen. Als könnten wir einfach durch Techniken von Menschen etwas herbeiführen. Und auch die Bekehrten können wir selber machen. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht. Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Leichter. Stellen wir uns das mal vor. Wir können uns das nicht vorstellen, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht. Das geht gar nicht. Ich kann es mir nicht mal denken. Und Jesus sagt, es ist leichter, als dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes eingeht. Und wir denken erstmal, ach, nur der Reiche hat das Problem. Aber die Jünger hatten verstanden, wenn das so ist, sagten sie, wer kann dann überhaupt errettet werden? Sie sagten, wenn das stimmt, dann gibt es für niemanden eine Möglichkeit, überhaupt errettet zu werden. Jawohl, das stimmt, das war auch das, was Jesus meinte. Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber nicht bei Gott. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott ist es möglich. Wir müssen wieder lernen, auf Gottes Werk zu schauen. Und wir müssen wieder lernen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass Gott in der Mitte seines Volkes ist. Und dazu habe ich uns einen Text ausgesucht. Es ist viel Bibeltext. Ich werde also einiges zusammenfassen. Aber ich hoffe, dass es euch ermutigt, das zurück mit nach Hause zu nehmen und dann die Bibel aufzuschlagen, das intensiver zu lesen. Ich werde nämlich über einige Kapitel predigen, was ich selten mache, aber hier können wir das Wesentliche nur sehen oder wir können es wirklich nur so sehen, wenn wir die verschiedenen Stellen anschauen und hoffe, dass es euch wirklich nur ein Ansporn ist, nochmal drüber nachzudenken und den ganzen Text durchzulesen, weil ihr werdet merken, da ist eine Quelle von Gnade und Offenbarung Gottes drinne, die das bei weitem übertrifft, was ich euch heute sagen kann und möchte. Es geht also um eine Vorschattung des Evangeliums, eine Vorschattung aus dem Alten Testament. Und ich will hier beginnen bei 2. Mose 20. Das heißt besser, ich muss anfangen bei 2. Mose 19 zu beginnen. Die Bibel fundierten wissen genau, hier bin ich am Bund, am Sinai und da geht es auch gleich um die 10 Gebote. Aber hier versammelt Gott das Volk Israel, nachdem es aus Ägypten herausgeführt hat, am Sinai und offenbart sich dem Volk und macht mit dem Volk einen Bund. Und dieser Bund ist natürlich besteht in den 10 Geboten. Aber wir haben hier diese Aussage des Volkes Gottes, aber auch die Forderung Gottes an das Volk und die Mittlerschaft Mose, will ich nur kurz darauf eingehen. Wir sehen also in Kapitel 19, ich versuche also jetzt euch einen Überblick über die Situation zu geben. Da heißt es in Vers 5, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Also Gott sagt, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet. Und dann sagt er, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israel sagen sollst. Vers 7, und Mose kam und rief die Ältesten des Volkes zu sich und legte ihnen diese Worte vor, die der Herr ihm geboten hatte. Da antwortete das Volk miteinander und sprach, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun. Und Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Alles, was der Herr gesagt hat, Das wollen wir tun. Und ich möchte hier stellvertretend, weil das wichtig ist für unseren Kontext, nun die ersten zwei Gebote uns anschauen. Da heißt es in Kapitel 20, und Gott redete alle diese Worte und sprach, das ist also der Bund, den Gott mit dem Volke Israel hier macht. Und er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Gott alleine gebührt Ehre und Anbetung und Lob und Ruhm und Vertrauen und so weiter. Das zweite Gebot, hier weiche ich natürlich von Luther ab und auch von der katholischen Kirche, aber ich denke, das ist doch richtiger, wenn man das sich genau anschaut. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis an das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Und dann heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das ist das Dritte, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Aber hier das zweite Gebot geht über das erste hinaus, aus dem einfachen Grund, weil es lehrt, nicht nur lehrt, dass wir keine anderen Götter verehren sollen, sondern dass es auch lehrt, dass wir Gott nicht über Bilder und Ersatzdinge verehren können. Also in einfachen Worten, Gott muss auf seine Weise angebetet werden, so wie er es will, nämlich ohne Symbole, ohne sichtbare Darstellungen. Auch der wahre Gott darf nicht über diese Götzenbilder, über diese Bilder, Darstellungen, sichtbare Darstellungen verehrt werden. Das ist wichtig aus dem einfachen Grund, weil es die Neigung des Menschen ist, nicht nur Götzendienst in dem Sinne zu tun, dass man andere Götter verehrt, sondern dass man versucht, den wahren Gott über Bilder anzubeten. Nun, jetzt gehen wir in die Situation hinein, die dann einige Kapitel später im Volke Israel passierte, aber ich möchte hier noch vorher zwei Verse lesen, einfach als Bestätigung oder als Bestärkung von dem, was wir in Kapitel 19 gesehen haben, 2. Mose 24, Vers 3 und Mose, 2. Mose 24, Vers 2, Vers 3. Und Mose kam und verkündete dem Volk alle Worte des Herrn und alle Verordnungen. Da antwortete das Volk einstimmig, das ganze Volk. Wir haben gesagt, vorher waren es die Ältesten. Mose sagt, es sind Ältesten. Die Ältesten sagen, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Hier sagt er es dem Volk. Auch hier sind die 70 Ältesten stellvertretend da. Aber es heißt hier, das ganze Volk antwortete einstimmig und sprach, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Dann Vers 7, darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Dann haben wir einige Kapitel, wo es darum geht, dass Gott Mose die Stiftshütte zeigt, also den Ort der Versöhnung. Das ist auch wichtig, weil es eben zeigt, dass Gott von Anfang an Erlösung und Versöhnung im Auge hatte. Dass er auch die Gebote gab, nicht als Endziel, sondern er gab die Gebote als Hilfe, aber er zeigt dann, dass er ein Ziel hat, nämlich eine Versöhnung zu schaffen, und er gibt ihnen die Bilder der Versöhnung, nämlich die Stiftshütte. So, dann aber nach dieser Stiftshütte, also Gott zeigt gerade Mose den Weg zur Versöhnung in dieser Stiftshütte, in den Opfern, die er gibt, in der Auswahl der Priester und dass eben Aaron als Priester auch die Verantwortung hatte für das Volk. Aaron in der Zeit, als Mose oben auf dem Berg am Horeb war. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 32, 2. Mose 32. Hier heißt es: Als aber das Volk sah, dass Mose, gerade haben sie den Bund geschlossen, es ist jetzt wahrscheinlich am Ende der 40 Tage, also nur etwas mehr wie ein Monat, nachdem das Volk wiederholt gesagt hat, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, haben wir dieses Ereignis, Mose ist noch auf dem Berg. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht von dem Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm: Auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen. Nun, im Hebräischen ist das Wort Götter, kann man auch übersetzen als Gott, weil der Plural wird auch für als Form der Ehre gebraucht. Elohim ist auch Plural. Von dem her, manche Übersetzungen sagen, mache uns einen Gott, der vor uns vorangehen soll. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Aber wir merken schon ihre Haltung. Sie wollen einen Ersatzgott oder Ersatzgötter und sie distanzieren sich von Mose. Und sie sagen aber, dass Mose sie aus Ägypten herausgeführt hat, obwohl sie diese großen Wunder und Zeichen gesehen haben, die der Herr selbst an ihnen getan hat. Und hier sehen wir Aaron, den menschlichen Priester, der die Hauptverantwortung hat über das Volk in der Abwesenheit von Mose. Da sprach Aaron zu ihnen: Reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das Volk: Das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Gott hat sie herausgeführt und sie reden davon, dass hier Götter sie herausgeführt haben, nämlich der Stier Ägyptens soll sie herausgeführt haben, um den anzubeten. Und hier sehen wir, was Religion macht und wo meistens die Religion anfängt, nämlich als Aaron das sah, aber Religion, nämlich das, was es den Menschen hervorbringen kann, ich meine nicht die wahre Gottesverehrung, als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm, der kriegt einen Schreck, so scheint es jedenfalls, baute er einen Altar vor ihm, also er nimmt jetzt und macht einen Altar und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist ein Fest für den Herrn. Und er braucht das Wort Jahwe. Er sagt, hier ist ein Fest für Jahwe. Vor dem Kalb. Merken wir, was Aaron gemacht hat? Er hat gemeint, er könnte die Situation dadurch lösen, das Volk will einen anderen Gott verehren und er sagt, nein, lasst uns den Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, über diesen Stier verehren. Und er hat nichts anderes gemacht, als dass er die Sünde des zweiten Gebotes, die Übertretung des zweiten Gebotes noch hinzugefügt hat zu der Sünde des ersten Gebotes. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Das sind Begriffe der Opfer über die Opfer, die Gott verordnet hatte für das Volk Israel. Das heißt, sie opferten nach den Bestimmungen Brandopfer. Und da gab es klare Bestimmungen und das Wort wird hier gebraucht. Und Friedensopfer, da gab es klare Bestimmungen von Gott. Und genau das machen sie. Und sie meinen, dadurch könnten sie ihre Sünde, oder Aaron zumindest meinte, dadurch könnte er der Sünde ein schönes Gewand anziehen, weil sie ja Gott opferten, und zwar auf eine Weise, wie Gott es sogar geboten hat, nach seinen Vorschriften. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da kann man sogar fröhlich sein. Wenn Wenn wir jetzt weiterlesen, sehen wir in besonderer Weise Mose im Vordergrund. Ich möchte, dass wir uns bewusst sind oder ich möchte einfach sicherheitshalber etwas Wichtiges zur Auslegung der Schrift sagen. Die Bibel kennt keine Helden. Die Bibel kennt keine Helden. Nicht, dass es nicht Helden gab. Aber der einzige Held der ganzen Bibel ist Gott. Deswegen redet die Bibel so offen über die Sünden dieser Glaubenshelden. Es geht nicht um Abraham und Isaac und Jakob. Es geht nicht um Mose. Und es geht nicht in erster Linie um David. Sondern es geht um den Gott Abrahams und den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Es geht um den Gott des Mose und den Gott Davids. Und es ist deswegen so wichtig, deswegen sage ich das, weil uns die alten Geschichten zwar das Herz erwärmen können, aber nicht unser Leben verändern in der Gegenwart. Wenn ich aber verstanden habe, dass es in diesen Geschichten, in diesen Berichten um die Offenbarung Gottes geht, in sündigen Menschen, um die Offenbarung des Gottes, der heute lebt und derselbe ist, dann verstehe ich etwas, wer der Gott ist, der sich offenbart hat, und das verändert mein Leben. Wenn der Gott Abrahams in Abraham bewirken konnte, dass er Ur aus Chaldea verlassen hat und im Glauben hinging, dann kann er es auch bei mir. Wenn er fähig war, aus einem Jakob einen Lügner, einen Gottesstreiter zu machen, dann kann er es auch heute noch. Das heißt, diese Texte zeigen uns einen starken Gott, aber vor allem einen Gott des Erbarmens und der Gnade. Wenn Gott sich nicht geschämt hat, und das ist die Botschaft des ganzen Neuen Testaments und der Bibel, wenn Gott sich nicht geschämt hat, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs zu sein, dann wird er auch mit mir Erbarmen haben. Dann wird er sich, wenn ich zu ihm komme in der gleichen Haltung wie sie, dann wird er auch mit mir Erbarmen haben und sich nicht schämen, mein Gott genannt zu werden. Das ist wichtig. Aus dem einfachen Grund ist das wichtig, weil wir hier Mose handeln sehen, stellvertretend, aber Gott ist hier eigentlich der, der seine Wahrheiten offenbar macht. Gott ist hier der, der in Mose hervorbringt, was ihm gefiel und was er vorausschatten wollte. Und diese Geschichte hier, dieser Bericht hier, hilft uns wirklich, die Dinge zu ordnen. Ich glaube, sie sind so gut dafür geeignet, gerade unser Leben auszurichten. Und in dem Bezug, wie ich es einleitend gesagt habe, dass Gott wieder Gott ist und Sünde wieder Sünde und Gnade wieder Gnade. Und hier wollen wir zuerst sehen, was ist Sünde, was Sünde ist in den Augen Gottes. Mose kommt aus der Gegenwart Gottes. Und weil Mose aus der Gegenwart Gottes kommt, begreift er, was Sünde wirklich ist. Und seine Reaktion hier zeigt einfach, was passiert, wenn wir Gott begegnet sind? Gott offenbart ihm schon vorher, was das Volk getan hat. Und dann heißt es Vers 9, und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre, dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Gutes Angebot für Mose. Er sagt also, Mose, mein Zorn ist gerecht. Ich werde sie verzehren. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Das heißt, auch die Art und Weise, wie er Mose das präsentiert, ist, er sagt eigentlich, Mose, ich mache dich groß und ich mache deinen Namen groß. Aber dieses Volk ist halsstarrig. Und ich will es verzehren. Merkt ihr, hier ist der Zorn Gottes über die Sünde Und dann heißt es Vers 11, Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Immer wenn wir die Fürbitte Moses sehen, haben wir eine Vorschattung dessen, was Christus einmal in vollkommener Weise tun wird. Aber worauf ich hier hinweisen möchte, ist einfach, dass Mose nicht ein einziges Mal argumentiert, dass die Sünde ja harmlos ist und dass das, was sie getan haben, nicht so schlimm ist. Sondern er sagt, jawohl, es ist groß, die Sünde, aber er bittet, dass Gott dennoch nicht das Gericht über sein Volk bringen will, soll. Und dann Vers 13 sagt er uns auch, was der Grund ist. Er sagt, gedenke an deinen Knecht Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Das heißt, Mose nimmt Bezug auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen, aber er verharmlost nicht ein einziges Mal die Schuld des Volkes. Und dann heißt es, dass er runterkommt und er zerschmettert die Tafeln im Zorn vor dem Volk, er schmeißt sie runter, weil sie diesen Bund gebrochen haben. Er geht in Zorn gegen das Kalb vor, zermalmt es, verpulvert es, schmeißt es ins Wasser und gibt es ihnen zu trinken. Merkt ihr? So ging er gegen die Sünde vor, weil er aus der Gegenwart Gottes kam. Und jetzt kommt Vers 21 und das ist sehr erstaunlich. Er sagt zu Aaron, aber sprach Mose, was hat dir dieses Volk angetan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Hier wird all unser Denken korrigiert an dieser einen Aussage. Es gibt nichts Schlimmeres als die Sünde. Es gibt nichts Schlimmeres als die Sünde. Und schaut, was er zu Aaron sagt. Er sagt, Aaron, was hat dieses Volk dir angetan? Mit anderen Worten, wie konntest du an ihnen so handeln, dass du so gemein warst, so böse? Haben sie dir etwas Böses getan, dass du das an ihnen tun konntest? Sünde ist das größte Übel. Sünde ist das Schlimmste, was wir über einen Menschen bringen können. Sünde ist das Schlimmste in unserem Leben. Jesus sagt, es ist besser, wenn mein Arm jetzt einen Anlass zur Sünde gibt, sagt er, besser hau ihn ab. Wenn das Auge dir ein Anlass zur Sünde ist, sagt, besser stich es aus. Er will damit nicht sagen, dass wir es praktisch tun sollen, weil das, wenn wir das eine Auge ausstechen, wird das andere weiter sündigen. Aber was er sagen will, ist, jeder körperliche Schaden ist harmlos im Vergleich zur Sünde. Jeder körperliche Schaden, jede äußerliche Konsequenz, jeder Einschnitt, jeder Schmerz ist nicht zu vergleichen mit dem, was Sünde ist. Welchen Schaden Sünde anrichtet. Und dann gebietet Mose, und wieder, ich wiederhole, er kommt aus der Gegenwart Gottes, wir sind im Alten Testament, wir können das hier nicht eins zu eins übertragen, aber was wir verstehen müssen, ist die Haltung in dieser Zeit, die Mose hat. Er gebietet dann den Leviten, dass sie durch das Lager ziehen, und sie erschlagen 3000 Mann. Er handelt hier im heiligen Zorn wegen der Sünde des Volkes. Und jetzt seht Vers 30. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Schon zu Aaron sagt er, eine so große Sünde. Und hier wieder, ihr habt eine, so eine große Sünde begangen, dass ihr sich goldene Götter gemacht habt. Entschuldigung. Vers 30, ihr habt eine große Sünde begangen. Nun will ich zu dem Herrn hinaufsteigen. Vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Er fürchtet sich in allererster Linie vor dem Herrn. Keine Verharmlosung der Schuld. Keine Verharmlosung. Als Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, Herr, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben, und nun vergib ihnen doch ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wisst ihr, was das heißt? Wir könnten hier eine große Interpretation, ein ganzes theologisches Konzept anfangen, aber eins müssen wir hier verstehen. Er wusste, dass diese Sünde, die Sünde, bewirkt, dass Gott rechtmäßig verdammt. Das ist nun mal Sünde. Und schaut, was er hier in die Waagschale wirft. Er sagt, so tilge auch mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Herr sprach zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. So geh nun fort und führe das Volk an den Ort, von dem ich zu dir geredet habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Am Tag meiner Heimsuchung will ich ihre Sünde an ihnen heimsuchen. Er sagt, ich werde heute nicht das Gericht über sie bringen, was sie verdient haben. Aber, sagt er, gehe hin und führe sie dahin, wo ich dich hingesandt, an den Ort, den ich euch bestimmt habe. Und dann heißt es 35, der Herr schlug das Volk, weil sie sich das Kalb gemacht hatten, das Aaron angefertigt hatte. Und jetzt wird es sehr interessant in Vers Kapitel 33, der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich will aber einen Engel vor dir her senden und die Kananiter, Amoriter, Hethiter, Peresiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in deiner Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst unterwegs vertilgen. Als das Volk diese Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesprochen und gesagt, sage den Kindern Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk, wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufzöge, so müsste ich dich vertilgen. Wir wollen erstmal hier nur einen Punkt betrachten. Gott weicht von seinem Volk. Gott weicht von seinem. Gott sagt, ich ziehe nicht in deine Mitte hinauf. Das ist Sünde. Wenn wir jetzt aber weiterschauen, dann sehen wir, wer Gnade verstanden hat. Oder ich würde mal so sagen, bei dem Punkt, den wir bis jetzt betrachtet haben, könnten wir sagen, Gnade, denn Gott offenbart hier seine Gnade in diesem Text. Gnade verharmlost nie Sünde. Gnade wird Sünde nie verharmlosen. Wenn unser Evangelium, unsere Zeit, Sünde verharmlost, dann zeigen wir damit nur, dass wir Gnade nicht kennen. Gnade ist nicht Gnade, wenn Sünde harmlos ist. Denn Gnade kommt aus der Gegenwart Gottes. Und das werden wir hier gleich sehen. Aber zweitens sehen wir hier, Gnade akzeptiert keinen Ersatz. Wenn Gott einem Menschen gnädig ist und wenn Gott einem Volk gnädig ist, dann wird er sein Volk trennen von seinen Sünden. Apostelgeschichte 3, letzter Vers. Dass Gott euch segne, indem er euch trennt von euren Sünden. Aber wenn Gnade wirksam ist in dem Volke Gottes, dann ist es auch nicht bereit, einen Ersatz zu akzeptieren für Gott. Das heißt, Gnade wird immer die Anbetung Gottes aufrichten. Gnade wird immer Gott ins Zentrum rücken. Gnade kann nicht einhergehen mit Götzendienst. Gnade kann nicht einhergehen damit, dass tausend Dinge wichtiger sind als Gott. Das geht nicht. Sondern Gnade führt uns immer zum Herzen Gottes selbst. Und das sehen wir hier in dem Beispiel. Schaut, was Gott dem Mose anbietet. Er sagt, Mose, ich schicke einen Engel. Der Engel, der führt euch hier raus, der wird die ganzen Feinde vernichten, er wird sie alle schlagen, ihr werdet ohne Probleme in Kanaan einziehen, ich schenke euch das Land, alle Verheißungen erfülle ich, aber ich bin nicht in eurer Mitte. Merkt ihr, was das bedeutet? Das zeigt einfach, wie groß die Gefahr ist, dass die Gemeinde Jesu mit dem Ersatz zufrieden ist. Und dass Gott bereit ist, selbst den Gottlosen alle Gaben dieser Erde zu geben. Aber das Entscheidende ist, worauf es eigentlich ankommt, ist, dass Gott in der Mitte seines Volkes ist. Und Mose, und Gott gibt hier dem das Angebot. Er sagt, schau, ich gebe euch alles, ich gebe euch das ganze Land, aber ich bin nicht in deiner Mitte. Und wisst ihr, was das für Mose bedeutet? Ein innerlicher Zerriss. Und da sehen wir, wie er die rechte Haltung vor Gott hat. Ein innerlicher Zerriss, als er hört, dass Gott sagt, dass er nicht in ihrer Mitte hinaufzieht. Und das Volk offensichtlich auch. Da legt sich Furcht auf sie. Da legt sich Furcht auf sie. Sie ziehen ihren Schmuck aus. Sie fangen an zu trauern. Und ich frage uns. Geht es uns auch so? Ist das unsere größte Furcht, dass Gott uns verlässt? Dass Gnade nicht mehr Gnade ist? Dass Gott nicht mehr gegenwärtig ist? Kommen wir noch mit Ehrfurcht vor dem Thron Gottes und fürchten uns davor, dass wir einen Gottesdienst halten, ohne dass Gott sich offenbart? Mache ich meine stille Zeit noch und sage wie David, ich erscheine vor dir und warte auf dich, wann wirst du zu mir kommen? Oder sagen wir, ich vollziehe meinen Rütus und sage, du bist ein prima Kerl, machst regelmäßig deine stille Zeit, kommst in den Gottesdienst und Gott muss mit dir zufrieden sein. Merkt ihr, diese Ehrfurcht brauchen wir wieder vor Gott. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott in der Mitte seines Volkes ist. Denn die Sünden seines Volkes sind groß. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott sein Volk segnet. Denn die Übertretung des ersten und zweiten Gebotes durchzieht unser ganzes Leben. Das Volk sagt, diese Rede ist hart. Und Mose sagt, das ist, was Mose sagt, Vers 12. Mose sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir, führe das Volk hinauf, aber du lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst. Und doch hast du gesagt, ich kenne dich mit Namen, und du hast Gnade gefunden vor meinen Augen. Wenn ich nun Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lass mich doch deine Wege wissen und dich erkennen, damit ich Gnade finde vor deinen Augen. Und bedenke doch, dass dieses Volk dein Volk ist. Und er sprach, soll ich mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er sprach, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht von hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als darin, dass du mit uns gehst und dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk auf dem Erdboden? Mose sagt, ich Ich sage es mit meinen eigenen Worten. Herr, wenn du nicht mit uns gehst, will ich lieber in der Wüste sterben. Lieber sterben wir hier vor Durst und Hunger. Aber wir wollen keinen Schritt weitergehen, wenn nicht du selbst mit uns bist. Und Mose argumentiert hier mit Gott. Und wir merken, wie er mit Gott argumentiert. Er wusste, es wäre gerecht, dass Gott sie einfach so, dass Gott sie verlässt. Es wäre gerecht von Gott, wenn er nicht in ihrer Mitte wäre. Aber schaut, wie er argumentiert. Er argumentiert nicht, dass er sagt, ach Gott, versteh doch, das Volk kommt aus Ägypten, es hat sich an die Sünden gewöhnt und versteh doch, sie waren 40 Tage alleine und sie haben noch nicht gelernt, dich zu verehren und so weiter. Versteh doch, sie sind doch erst gerade neu zum Glauben gekommen und du hast dich doch erst gerade offenbart und so weiter. Er sucht keine mildernden Umstände, nein, in keiner Weise. Aber er macht eines, er sagt, Herr, haben wir Gnade vor deinen Augen gefunden. Das heißt, er nimmt Zuflucht zur Gnade. Das ist sein einziges Argument. Sein einziges Argument ist, dass er sagt, Herr, wenn du uns gnädig bist, lass uns Gnade vor dir finden. Und er zittert innerlich davor, dass Gott sich abwenden könnte, weil er weiß, das wäre gerecht. Aber er sagt, Herr, ich kann nicht auf nichts anderes bauen, als darauf, dass du uns gnädig bist. Und er sagt, eins will ich wissen, ob du mit uns gehst. Eins will ich wissen, ob du mit uns gehst. Ich will es nochmal im Kontrast setzen. Will ich, dass die Räume voll werden? Dass viele kommen und dazugehören? Dass wir Erfolg haben, dass wir bekannt werden in der Stadt, dass andere Gemeinden uns loben, dass wir keine Feinde mehr haben und dass man uns nicht ständig angreift. Will ich, dass wir Frieden haben, dass alles gut geht? Oder will ich eines, dass Gott in unserer Mitte ist? Dass Gott in ihrer Mitte war, bedeutete, sie mussten vor Ei geschlagen werden. Warum? Weil Gott Sünde nicht duldete. Dass Gott in ihrer Mitte war, bedeutete, dass Gott das hinwegtun wird, was am meisten zu unserem Schaden ist. Gott wird sein Volk heiligen. Gott wird sein Volk nicht seinen Sünden überlassen. Gott wird eifern für seine Ehre und für seinen Namen in seinem Volk. Mose wusste das alles. Aber er sagte, Herr, wenn du nicht mit uns gehst, so führe uns nicht hier hinauf. Es gibt keinen Ersatz für die Gegenwart Gottes. Und doch ist genau das alleine wirkliche Gnade. Gnade ist nicht Erfolg. Gnade ist nicht, dass alles wie am Schnürchen läuft. Gnade ist nicht, dass geschäftlich alles klappt. Wir verdrehen es manchmal so, wir tun so, als würde Gott unser Leben bestätigen, dadurch, dass wir Segen auf Segen haben und die Dinge einfach so wunderbar laufen und wir tun so, als wäre Gott gegen uns, wenn es so scheint, als würde das Pech uns verfolgen. Aber wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als die Werte Gottes verdreht. Wir tun so, als wäre das Gnade, dass die Welt uns rühmt und anerkennt. Und es ist doch nichts anderes, als dass Gott uns unseren Sünden überlässt. Und das ist etwas, was wir neu begreifen müssen. Segen Gottes ist das, dass Gott in unserem Leben eifert, wie er gesagt hat, ich bin ein eifersüchtiger Gott, dass Gott in unserem Leben eifert und keinen Götzen, keinen Ersatz in meinem Leben duldet. Dass Gott im Zorn gegen alle Dinge in meinem Leben vorgeht, die seine Ehre rauben. Dass Gott mächtig wirksam ist und mir widersteht, wenn ich eigene Wege gehe. Und Gnade kann sein, dass Gott mir alles nimmt. Wer hatte Gnade? Hatte Paulus nicht Gnade? Wenn wir das Leben von Paulus lesen, es war gefüllt von Pech, würden wir sagen. Von Pech, Schiffbruch, 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 ausgepeitscht, verleumdet, verfolgt. Es war das Leben der Gnade. Es war das Leben der Gnade. Aber David sagt von den Gottlosen, er sagt, den Gottlosen füllst du ihren Bauch mit den Gütern dieser Erde, dass auch ihre Söhne davon satt werden. Er hatte eines verstanden, diese Güter der Erde, die äußerlichen Segnungen, das ist kein Beweis der Gnade Gottes. Die äußerlichen Segnungen können sogar das sein, dass Gott einen Menschen seinen Sünden überlässt. Wehe dir, wenn Gott dich deinen Sünden überlässt. Und da kann er dich segnen, da kann er dich reich machen. Und er kann eine Gemeinde reich machen und zunehmen lassen. Sie wird voll und voller und sie brauchen größere und größere Räume. Und Gott ist nicht da. Und Gott ist nicht da. Ikabod, der Herr, ist gewichen. Natürlich kann es auch sein, dass Gott, und wir beten dafür, dass Gott Erweckung schenkt, dass es ein Pfingsten gibt, dass Pfingsten wieder in unserer Mitte ist, dass der Herr Bekehrungen schenkt, und zwar echte Bekehrungen. Natürlich beten wir dafür. Aber die Frage, die sich hier stellt, ist, wonach schaut dein Herz aus? Nach Gott? Bist du mit Ersatz zufrieden oder sagst du, nein, ich will keinen Ersatz? Ich will keinen Ersatz. Und wenn ich auch ausharren muss, und wenn ich auch in Elend und Jammer einhergehen muss, so werde ich doch keinen Ersatz akzeptieren. Und wenn auch die Nöte über mich einbrechen, so will ich doch nur eine Freude haben, dass Gott mein Gott ist und meine Zuversicht. Wen habe ich im Himmel, sagt David, ich habe an nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und meine Seele verschmachten, so ist Gott doch meines Herzens Fels und mein Teil. Merkt ihr, das ist Gnade. Wenn Gott dein Herz darauf ausrichtet, das ist Gnade. Oder Habakuk sagt, wenn kein Vieh mehr auf der Weide steht, das Feld seine Ernte nicht gibt, die Bäume nichts mehr bringen, sagt er, so will ich doch auf den Gott hoffen und jubeln über den Gott meines Heils. Das ist Gnade. Er jubelt über Gott, obwohl er nichts hat. Das ist Gnade. Oh, wir müssen wieder zurückkehren zu dem, wer Gott ist. Unser Denken muss ausgerichtet werden. Gnade ist nicht messbar an den äußerlichen Gütern. Gnade zeigt sich darin, dass Sünde Sünde ist und Gott wieder an der ersten Stelle steht. Dass wir ihn lieben und dass es für uns keinen Ersatz gibt als die Gemeinschaft mit ihm, unserem Gott. Und das war bei Mose so. Er sagte, lieber will ich hier sterben, als dass ich einen Schritt gehen muss, ohne die Gegenwart Gottes. Und woher weißt du das? Dass es für dich keinen Ersatz gibt? Wenn du Gnade verstanden hast, dann hast du die Sünde bis ins Tiefste, weil Gott Sünde hast. Wenn du Gnade verstanden hast, dann gibt es für dich keinen Ersatz als die Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du Gnade verstanden hast, dann hast du noch nichts mehr Verlangen, als danach Gott zu erkennen. Gott zu erkennen. Und das sehen wir hier bei Mose. Sobald er die Zusage hatte, dass Gott sagt, ich gehe mit dir, sobald er diese Zusage hatte, baut er wieder auf die Gnade und sagt, ich lese nochmal Vers 16, denn woran soll er denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als darin, dass du mit uns gehst? Und dass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist? Und der Herr sprach zu Mose, auch dies, was du gesagt hast, will ich tun, denn du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er beantwortete, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. So lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Merkt ihr?
Wer Gnade erkannt hat, verlangt nach Gott. Er möchte ihn mehr erkennen. Das Wesen auch der ersten Liebe. Liebe verlangt, den zu erkennen, den man liebt. Gnade im Herzen drückt, kommt dadurch, oder Gnade im Herzen zeigt sich darin, dass ich eine Sehnsucht habe, die Herrlichkeit Gottes mehr zu begreifen. Warum? Warum? Nun, weil der Heilige Geist Christus verherrlicht. Weil der Heilige Geist dafür gegeben wird, Gott groß zu machen. Und die Folge ist, dass der Mensch beginnt, nach einem zu verlangen, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Es ist dann erstaunlich hier, wie Gott im Leben von Mose sich offenbart. Er sagt dann, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, denn niemand kann Gott sehen und am Leben bleiben. Wir können Gott nicht im ganzen Ausmaß sehen. Und Gott sagt dann, ich habe aber einen Felsen hier bei mir und dort will ich dich verbergen und dort wirst du meine Herrlichkeit sehen. Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, dass der Fels, der sie begleitete, Christus war. So dass Gott Mose seine Herrlichkeit sehen ließ, indem er ihn in diesem Felsen barg. Und das ist ein schönes Bild, dass Gott seine Herrlichkeit offenbaren wird durch Christus und in Christus. Und dass wir in ihm, dass der in der Gemeinschaft mit Gott stand, von dem es heißt, dass Gott mit ihm redete von Angesicht zu Angesicht, dass er doch nur in diesem Felsen, in dieser Kluft des Feldens oder dieser Nische, es wird verschieden übersetzt, dass nur darin die Herrlichkeit Gottes gesehen wird, dass er sozusagen sich dem Mose offenbart. Gott sagt, ich will auch auf diese Bitte hören und will dir meine Herrlichkeit zeigen, indem ich dich in diesem Felsen stelle oder auf diesem Felsen stelle, wird erst gesagt, und dann in diesen Felsenhülle, und dann will ich an dir vorübergehen, und du wirst all meine Güte sehen, all meine Güte. Und Gott offenbart sich so, und obwohl er all seine Güte, obwohl er nur seine Güte offenbart an Mose, geht auch diese Offenbarung der Güte und der Barmherzigkeit Gottes einher mit dem Ausruf des Herrn, Kapitel 34, Vers 6, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an und er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Gnade verlangt nach der Erkenntnis Gottes, aber Gnade hat auch nur eine Grundlage und das zieht sich durch die ganze Darstellung der Mittlerschaft Mose hindurch, aber Gnade hat auch nur eine Grundlage und die ist der Felsen. Ist Christus Jesus selbst. Ist, dass es sich auf das, dass der Mensch auf das baut, was Gnade ist. Dass Gott gnädig ist. Merkt ihr, wenn Sünde wieder Sünde ist und Gott wieder seinen Platz bekommt in unserem Herzen, wenn wir nach nichts mehr verlangen als nach der Erkenntnis Gottes, dann wissen wir auch, wir haben keinen anderen Anspruch auf Gottes Güte und Offenbarung als nur in seiner Gnade. In seiner Gnade. Warum sollte Gott mich segnen? Warum sollte Gott mein Herz bei ihm halten? Warum sollte er auch nur die geringste seiner Verheißungen wahrmachen? Warum sollte Gott in der Mitte seines Volkes sein? Weil es keine Sünde gibt? Nein, er sagt, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, weil Gott gnädig ist. Weil Gott gnädig ist. Wir sehen hier, das Verlangen nach den Segnungen Gottes und die Bitte um die Segnungen Gottes gründen sich, wenn wir Sünde begriffen haben, nicht darauf, dass wir so sündlos sind, sondern darauf, dass Gott uns gnädig ansehen will, dass er seine Zusage gemacht hat, dass er nun mal gnädig sein will, so, dass er gnädig sein will. Und Gnade bedeutet, da gibt es einfach nichts, warum Gott uns ansehen sollte. Aber da, wo wir Gnade zu unserer Grundlage machen, den Herrn zu suchen, ist Gott willig zu hören. Ist Gott willig zu hören. Lass uns hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit und Gnade finden zur Zeit, wo uns Hilfe Not sein wird. Wir haben gesehen, diese Herrlichkeit Gottes konnte Mose nur sehen, indem Gott ihn in den Felsen barg. Die Herrlichkeit Gottes können wir am allermeisten sehen. Ich zeige nur, worauf das Bild hinschaut, hinzeigt. Die Herrlichkeit Gottes können wir am größten offenbart sehen in Christus Jesus. Und genau da wird das alles zurechtgerückt, was heute so verkehrt ist. Genau da sehen wir, wie ernst Gott die Sünde nimmt. Genau da verstehen wir das Ausmaß der Gnade und genau da wird unser Herz erneuert zur Liebe zu Gott. Genau da wird unser Innerstes wieder belebt, Gott über alles zu stellen, nämlich auf Golgatha. Bei dem Felsen, den Gott gegeben hat. Wenn Gnade wirksam ist im Leben eines Menschen, dann verlangt er, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und dann wird er auf Christus blicken und auf das Handeln Gottes in Christus. Ja, der Mensch wird die Herrlichkeit der Gnade Gottes erkennen, weil Gott es ihm offenbart. Und dann ist Christus nicht einfach nur jemand, der mein Gewissen beruhigt, sondern dann ist Christus die Einheit zwischen der Heiligkeit Gottes und der Barmherzigkeit Gottes. Da auf Golgatha bleibt Sünde Sünde und kommt doch Gott zu dem Menschen und ist bereit, in Gemeinschaft mit dem Menschen zu treten. Wahre Gnade verlangt nach der Erkenntnis Gottes. Und wenn Gnade am Werk ist, wird der Mensch seine Freude in dem finden, was Gott auf Golgatha vollbracht hat. Wenn Gottes Gnade am Werk ist, dann sehe ich das Kreuz und sehe die Erlösung und sehe die Herrlichkeit der Erlösung. Aber dieses Sehen der Erlösung wird nie, nie bewirken, dass Sünde harmlos ist. Nie. Sondern im Gegenteil, dieses Werk der Erlösung wird genau das zeigen, was wir hier bei Mose sehen, nämlich die Schrecklichkeit der Sünde. Das wird auf Golgatha deutlich, wie ernst Gott die Sünde nimmt, wie schrecklich sie in seinen Augen ist und wie willig er dennoch bereit ist, seinem Volk zu begegnen und es zu segnen. Und genau hier werden wir die Grundlage haben, oder haben wir im Neuen Testament die volle Offenbarung dieser Grundlage, die Mose nur voraussah, nämlich dass Gott in der Mitte seines Volkes sein sollte, nicht weil das Volk es verdient hat. Nein, obwohl das Volk böse gehandelt hat, sehr böse, ohne Verharmlosung der Sünde, aber dass Gott in der Mitte seines Volkes sein sollte, aufgrund der Erlösung, aufgrund der Gnade Gottes. Und diese Gnade, ja, diese Gnade haben wir vollkommen enthüllt in Christus. Sie wird gezeigt darin, dass Gott seinen Sohn für die Sünde dahingibt und seinen Sohn dafür richtet. Ich habe gesagt, es ist nicht selbstverständlich, dass Gott in der Mitte seines Volkes ist. Es ist nicht selbstverständlich, dass Gott sein Volk segnet. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir zusammenkommen und der Herr sich seinem Volk offenbart. Aber wenn wir Gnade zu unserem Argument machen, wenn wir Gnade zu unserem Argument machen, wenn wir unsere Sünde nicht verharmlosen, wenn wir nicht sagen, naja, es war zwar nicht so gut, aber es waren ja auch die und die Umstände und das kann man ja auch verstehen. Nein, wenn wir Sünde Sünde sein lassen, wenn Sünde abscheulich vor unseren Augen bleibt, aber wir zu dem Gott kommen, der sich in Christus offenbart hat, der gnädig ist und Gnade zur Grundlage zu unserer Argumentation machen, so wird Gott willig sein. Trotz unserer Schuld zu kommen und sich uns offenbaren. Aber es geht noch weit darüber hinaus. Mose ist hier ein Sinnbild für Christus. Mose bittet für das Volk. Und Mose bittet die ganze Zeit dafür, dass Gott sein Volk segnet, um seiner Gnade willen. Wer für uns betet, wer für das Volk Gottes betet, ist Christus. Und Christus, der sich selbst gegeben hat als Sühneopfer für unsere Sünden, steht da vor dem Vater, um für uns Fürbitte zu tun. Und welches Argument muss er vor dem Vater bringen, damit Gott uns segnet? Herr, es ist doch das beste Volk auf der Erde, schau doch, wie gut sie sich benehmen. Wie sehr sie bestrebt sind, die Gebote zu halten, wie gerecht sie sind im Vergleich zu den anderen. Nie und nimmer, nie und nimmer. Es gibt nur einen Grund, dass Gott uns segnen muss und dass Gott uns segnen wird. Christus hält seine Hände vor dem Vater und sagt, hier sieh meine Hände. Sie sind durchbohrt für ihre Übertretung. Sieh meine Seite, sieh das Opfer, das ich vollbracht habe. Und sieh die Verheißung, den Bund, den du mir gegeben hast, dass du segnen willst um meines Namens willen. Sieh das Opfer an, das ich gebracht habe und segne mein Volk. Und segne mein Volk. Und segne du meine Geliebten. Und Gott wird seinen Segen über sein Volk ausgießen um Christi willen. Aber schaut, da bleibt Sünde Sünde. Auf Golgatha wird die ganze Abscheulichkeit der Sünde noch abscheulicher. Auf Golgatha kommt Gott zu dem Menschen. Auf Golgatha schafft Gott es, dass Mensch und Gott versöhnt werden, dass der Mensch Gemeinschaft hat mit Gott, mit dem lebendigen Gott. Wie sollte, wer das erkannt hat, wie sollte es nicht für jeden, der das erkannt hat, in jedem, der das erkannt hat, nicht das eine bewirken, nämlich dieses tiefe Verlangen, was wir bei Mose haben. Ich möchte keinen Ersatz. Ich habe nur ein Verlangen, Gott zu erkennen und dass er mit mir ist. Und dass sein Name über mein Leben ausgerufen ist und wird. Und ich habe nur eine Grundlage. Und das ist Gnade. Nur einen Ruhm. Und das ist Gnade. Auf das wir etwas sein zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Der letzte Punkt, ganz kurz. Es wird dann erwähnt, dass Mose das Zelt außerhalb des Lagers aufschlägt. Und der Hebräerschreiber, der geht darauf zurück, Hebräer 13. Er sagt, Mose, schlug das Zelt außerhalb des Lagers auf. Und deswegen kam ich drauf, dass dieser Text die Offenbarung der Gnade Gottes vorschatten soll. Und deswegen sagt er, weil Gott seinem Volk begegnet ist, inmitten von der Sünde, obwohl sie Gottes Gebote übertreten hat, kommt Gott, um seinem Volk zu begegnen, das Zelt der Begegnung, ja, kommt Gott, um sich seinem Volk zu offenbaren, trotz ihrer Sünde. Und er sagt, dieses Zelt war außerhalb des Lagers. Und er sagt, das ist deswegen, weil Christus auch außerhalb des Lagers leiden musste. Und dann gibt er uns eine schöne Anweisung. Er sagt, was heißt schön, aber eine herausfordernde Anweisung. Er sagt, nun lasst uns auch uns außerhalb des Lagers gehen und seine Schmach tragen. Wer die Herrlichkeit Christi gesehen hat, wer nach ihm über alles verlangt, wer Sünde hasst, wie Gott Sünde hasst, wer Gnade verstanden hat, nimmt auch die Schmach auf sich. Er verlangt nicht nach dem Applaus der Welt. Er verlangt nicht mehr nach der Zustimmung der Welt. Er braucht nicht mehr die Anerkennung in der Welt. Er sagt mit David, wenn ich nur dich habe, wenn ich nur bei dir bin und du bei mir, wenn du nur nicht aufhörst, dich in meinem Leben zu offenbaren, dann ist mir genug. Ich brauche nicht die Töpfe dieser Welt, um satt zu werden. Es gibt für mich nur eine Quelle, um meinen Durst zu stillen, und nur einen Ort, wo meine Seele gesättigt wird, und das ist in der Gegenwart Gottes. Schaut, Gnade bedeutet, wenn Christus das ist, wer er ist, wenn Gott das ist, was er ist, wenn Sünde ist, was sie ist, dann verliert die Welt ihren Reiz. Das macht Gnade. Das macht Gnade. Bunyan hat es so schön in der Pilgerreise beschrieben, sie kommen auf den Markt der Eitelkeiten und sie sagen, wir kaufen nichts. Was sagen sie damit? Wir sagen, wir sind nicht bereit, irgendwas von dieser Welt zu akzeptieren, was uns sättigen soll. Wir haben eins, Christus. Und Paulus sagt es in Titus 3 so schön, er sagt, die Gnade Gottes, Titus 2, die Gnade Gottes ist erschienen, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend. Und dann geht es weiter, und er zieht uns. Und er zieht uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen, dass wir sagen, nein, nein. Ja, da sind die Begehren da, da ist das Begehren da. Unser Fleisch hat Gefallen an dem, was die Welt zu bieten hat. Unser Fleisch will den Ersatz. War das nicht bequem, wenn Gott sagt, ein Engel, gebt dir alles, was ihr wollt, gebt die ganze Verheißung, aber ich bin nicht in eurer Mitte? Ja, unser Fleisch will das. Die Gnade erzieht uns, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in diesem Zeitlauf. Besonnen, gerecht und gottesfürchtig. Das bedeutet, es gibt nichts, das ich mehr fürchte als Gott. Es gibt nichts, das ich mehr fürchte als Gott. Gottes Furcht ist nicht dieses, was wir verbinden mit Angst, mit Furcht, sondern Gottes Furcht ist schon eine Furcht, ihn zu betrüben. Einhergehend mit einem tiefen Verlangen, ihm in allem wohl zu gefallen. Gottes Furcht ist, wie Paulus es beschreibt in 1. Thessalonicher 2, wenn er sagt, ich lebe vor dem Gott, der mein Herz überprüft. Er sagt, Gottes Furcht ist ein Leben in der Gegenwart des heiligen Gottes, der mein Herz durchschaut und sieht. Wie kann ich vor dem Gott leben? Obwohl er heilig, vollkommen gerecht ist, nun, weil Gnade mein Ruhm ist. Weil Gnade in meinem Leben triumphiert hat. Weil ich Gnade erkannt habe.